Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Mehr Geld, das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Nicht für jeden. Die AfD, die kämpft nämlich gerade mit dem Geld, Spenden, die laut Parteispendengesetz bei uns in Deutschland nicht zugelassen sind. Da gab's was aus der Schweiz in der Vergangenheit, da gab's auch was aus den Niederlanden für die AfD. Das wird jetzt alles ganz genau geprüft. Damit wir alle wissen, wie man richtig Spenden sammelt, klären wir heute Abend auf. Wir haben ein Spenden-Tutorial. Wir Normalsterblichen, wir Nicht-Politiker, wir können uns an diesem Donnerstag aber über mehr Geld freuen. Die Bahn muss nämlich mehr Geld zahlen in Zukunft, wenn der Zug nicht kommt oder Verspätung hat. Das wurde heute in Straßburg beschlossen.
Also bei einer Stunde soll es die Hälfte des Ticketpreises sein. Ab einer Stunde bis einschließlich zwei Stunden, da sind es dann 75% des Ticketpreises.
Das erklärt uns heute ganz ausführlich unser Korrespondent in Straßburg, Paul Vorreiter. Und die britische Premierministerin Theresa May. Die könnte teuer bezahlen für den Deal mit der EU, den sie ausgehandelt hat.
This is a Brexit that delivers on the priorities of the British people.
Sie bleibt aber dabei, dieser Brexit, den sie sich ausgedacht hat, der liefert ab auch für die Leute in Großbritannien. Manche sprechen sogar schon von einem Misstrauensvotum ihr gegenüber. Was da alles passiert, das schauen wir uns auch heute an. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Na, manchmal ist es bei Nachbarn ja so, die sind schon eine ganze Weile da, bevor sie einem irgendwie richtig auffallen und man sich denkt, was denn ist eigentlich für ein Typ da oben im dritten Stock rechts? Da oben im dritten Stock rechts in unserem Sonnensystem, da gibt's jetzt auch einen neuen Nachbarn, einen, den Astronomen jetzt entdeckt haben. Es handelt sich um einen Planeten, der nur 6 Lichtjahre von uns entfernt ist. Unser Experte fürs Alles, Michael Büker, stellt uns jetzt den vor. Michael, wo ist denn dieser neue Nachbar genau zu finden?
Ja, das ist ein Planet, der umkreist einen Stern namens Barnardstern. Und das Besondere ist, dass das einer der nächsten Sterne ist, die es überhaupt in der Nähe der Erde gibt. Es gibt nur 3 weitere Sterne, die noch näher dran wären. Das heißt, in seiner Entfernung von 6 Lichtjahren befindet der sich tatsächlich genau in unserer Nachbarschaft.
Wie konnten die Forscher denn den Planeten, der ähnlich wie unsere Erde ist, entdecken?
Ja, dieser Planet wurde gefunden, indem man sich Barnards Stern angeschaut hat. Und da das in unserer Nachbarschaft ist, hat man immer öfter mal schon geschaut und hat geguckt, gibt es da vielleicht einen Planeten mit ganz vielen verschiedenen Messmethoden. Aber bisher war nichts gefunden worden. Und jetzt gerade erst haben die Forscher Daten aus den vergangenen 20 Jahren genommen und sie zusammengesetzt und festgestellt, da gibt es tatsächlich einen Planeten, der umkreist diesen Barnards Stern, der sich in unserer Nähe befindet. Und das ist doch eine ziemliche Überraschung, weil man, wie gesagt, schon lange hingeschaut hatte.
Jetzt, das ist bei der Menschheit ja immer so, sobald die einen neuen Planeten ausfindig macht, der nicht so weit weg liegt. Da kommt ja auch immer gleich die Forderung nach einem Ausweichquartier. Kann man da leben? Kann man da irgendwie einen Tagesablauf hinbekommen? Wie sieht's da aus?
Ja, das ist vielleicht gar nicht so günstig. Also die Größe des Planeten kommt zwar einigermaßen hin, der ist ungefähr 3-mal so schwer wie die Erde. Das bedeutet, der hätte eine ordentliche Schwerkraft. Aber insbesondere ist der Stern sehr viel leuchtschwächer. Barnards Stern ist wesentlich kleiner als unsere Sonne, leuchtet 300-mal schwächer. Und obwohl der Planet seinen Stern 3-mal näher umkreist als wir, unsere Sonne, ist es dort eisekalt, nämlich wahrscheinlich nur minus 170 Grad. Und dabei wissen wir noch nicht mal, ob es da überhaupt eine Atmosphäre gibt. Das heißt, als Ferienresort oder gar als Außenposten ist das wahrscheinlich nicht geeignet.
Wie bahnbrechend ist diese Entdeckung für die Menschheit?
Es ist natürlich bemerkenswert, dass wir jetzt einen weiteren Planeten gefunden haben, der so nah dran ist. Der gehört jetzt zu der Handvoll Planeten, die sich in unserer absoluten Nachbarschaft befinden. Ich glaube, das Bemerkenswerte daran ist, wie sich in den vergangenen 10 Jahren die Entdeckung von Exoplaneten überhaupt überschlagen haben. Wir kannten vor 10 Jahren vielleicht 200. Als ich groß wurde, noch 10 Jahre früher, da gab es, ja, da kannte man so eine kleine Handvoll. Und inzwischen heute kennen wir fast 4000 Exoplaneten. Und das ist eben eine tolle Entdeckung. Ja, es ist, als würden wir im All auf einem Baum sitzen, der unsere Erde ist, und wüssten gar nicht, ob es noch andere Bäume gibt. Und nun haben wir mal gründlich rausgeschaut und stellen fest, da ist überall Wald, ja, da sind überall Planeten, und das finde ich einfach sehr spannend.
Michael, was sind Exoplaneten nochmal?
Exoplaneten nennen wir Planeten immer dann, wenn sie nicht unsere eigene Sonne umkreisen. Das heißt, die 7, 8 anderen Planeten, die wir in unserem Sonnensystem kennen, das sind Planeten, und alle anderen, das sind Exoplaneten.
Und sag mal, diese 6 Lichtjahre, die man dahin braucht, kann man das da abfliegen, 6 Lichtjahre?
Also so, dass Menschen, die einen Flug überleben würden, also dass das innerhalb eines Menschenlebens klappt, dafür gibt es noch keine Technik. Aber tatsächlich ist das eine Entfernung, in der man sich mit vorstellbarer Technik daran tasten könnte, in absehbarer Zeit, das heißt in einigen Jahrzehnten oder wenigen Jahrhunderten, einen Roboter hinzuschicken, der dann hoffentlich immer noch in der Lage wäre, Signale zur Erde zurückzusenden. Das ist längst nicht so abgedreht, wie ans andere Ende der Milchstraße zu fliegen. Es wäre eben eine Erforschung unserer Nachbarschaft.
Die Erde hat einen neuen Nachbarn, einen Planeten, der nur wenige Lichtjahre von uns entfernt. Entfernt ist und der ziemlich kalt ist, 170 Grad minus. Da muss sich der Roboter, der dahin fliegen möchte, mal dick einpacken. Astrophysiker Michael Büker hat uns erklärt, was es damit auf sich hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Parteien sollen ja nicht käuflich sein, ne? Deswegen gibt's in Deutschland genaue Regeln, wer was spenden darf und wie man das dann veröffentlichen muss. Das scheint nicht für alle Beteiligten so ganz klar zu sein. Die AfD steht im Moment wegen mehrerer Parteispenden in der Kritik. Einige davon kamen von einem Schweizer Unternehmen und wurden vor der Bundestagswahl 2017 an den AfD-Kreisverband von Fraktionschefin Alice Weidel überwiesen. Da geht's um rund 130.000 Euro, die wohl illegal waren, weil Parteispenden aus dem Nicht-EU-Ausland in Deutschland verboten sind. Heute kam noch was heraus, nämlich eine weitere Auslandsspende, die es bei der AfD gegeben haben soll, und die kam wohl aus den Niederlanden. Solche Parteispendenaffären gibt es, Klammer auf, CDU in den 90er Jahren, Klammer zu, immer mal wieder. Deswegen hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt jetzt für alle ein How to richtig Spenden sammeln.
Liebe Politikerinnen und Politiker, immer wieder diese hässlichen Affären und Skandale. Das muss doch nicht sein. Eigentlich ist das mit den Parteispenden nämlich gar nicht so schwer. Wir haben mal ein paar Tipps gesammelt, wie ihr ordentlich Spenden eintreibt und gleichzeitig super korrekt eure Finanzen managt.
Tipp 1: Nett sein zu Unternehmen und reichen Leuten.
Im Prinzip darf erstmal jeder Geld an Parteien spenden. Privatpersonen, Unternehmen und Wirtschaftsverbände zum Beispiel. Und dieses Recht nutzen sie auch. BMW, Daimler und viele andere große und kleine Firmen, aber auch reiche Menschen wie Ralf Dommermuth, der Chef vom Telekommunikationsunternehmen 1&1, der CDU im vergangenen Jahr eine 500.000 Euro überwiesen hat. Bei den Großspenden von einzelnen Personen lagen insgesamt die Grünen zuletzt ganz vorne. Bei den Unternehmen und Verbänden stehen CDU, CSU und FDP an der Spitze. Ist also durchaus sinnvoll, es sich als Partei mit reichen Leuten und Firmen nicht zu verscherzen. Gibt sogar Annette Sawatzki von Lobby Control zu.
Um Spenden von denen zu erhalten, ja, also kann es sicherlich nützlich sein. Wobei, es ist so ein bisschen schwierig, also das jetzt ironisch zu betrachten, weil das eigentlich schon auch ein ernsthaftes Problem ist.
Ja, da ist was dran wegen Einflussnahme und so. Aber wenn man schon Spenden annimmt, dann zumindest richtig. Deshalb
Tipp 2: Das Parteiengesetz lesen.
Klingt banal, aber da steht eigentlich alles Wichtige drin und sind auch nur schlappe 18 Seiten. Ultra kurz, quasi der Tweet unter den Gesetzestexten. Und dann natürlich
sich an die Regeln, die dort geschrieben steht, zu halten. So, das wäre schon mal der erste Schritt, um Probleme zu vermeiden, die AfD jetzt am Hals hat.
Da steht zum Beispiel, dass alle Spenden ab 10.000 Euro im Rechenschaftsbericht der Parteien auftauchen müssen, inklusive Namen und Anschrift des Spenders.
Und Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen, die sind auch sofort zu melden.
Sagt Alexandra Becker. Sie forscht über Parteienrecht an der Uni Düsseldorf und ihr ist auch das hier wichtig.
Tipp 3: Vorsicht bei Spenden aus dem Ausland.
Wäre doch irgendwie blöd, wenn sich andere Länder, also ausländische Regierungen oder Unternehmen, mit Millionen von Dollar, Franken oder Rubel in die deutsche Parteipolitik einmischen könnten.
Deshalb sind eben Auslandsspenden grundsätzlich untersagt.
Gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel für EU-Länder, aber insgesamt ist das Ganze verboten.
Tipp 4: Bei Fragen, Fragen.
Wenn man jetzt als kleiner, ehrenamtlicher Politiker in irgendeinem Ortsverband eine Spende bekommt, wo man denkt, Moment, was ist denn das für eine dubiose Organisation da auf dem Kontoauszug? Könnte das nicht vielleicht eine unzulässige Spende sein?
Dann sollten schon mal die Alarmglocken schrillen.
Und dann lieber mal jemanden fragen, der sich auskennt.
Sofort die Vorstände einschalten und die sollten sich dann möglichst an das Justiziariat der jeweiligen politischen Partei wenden, die das dann vernünftig zu prüfen haben.
Tipp 5: Wenn doch mal was schiefläuft, nimm's mit deiner Ehre nicht so genau.
Parteispendenaffären sind echt was Unschönes.
Naja, also erstmal in politischer Hinsicht war es ja schon so, dass all diese Affären doch durchaus deutlich geschadet haben.
Kann aber selbst Bundeskanzlern mal passieren.
Gehört für mich und zu meiner Ehre, dass ich ein gegebenes Wort halte.
Das angebliche Ehrenwort hatte Helmut Kohl ja bis zu seinem Tod nicht gebrochen und die Namen der anonymen Spender der CDU nie verraten.
Man könnte vielleicht daraus lernen, dass solche Mauscheleien, Betrügereien, Nachlässigkeiten, wie das dann auch gerne verharmlosend genannt wird, dass sowas vielleicht eine Zeit lang funktioniert, aber dass irgendwann dann doch mal was rauskommt und dann ist eigentlich die politische Glaubwürdigkeit dahin.
Aber wenn man schon missbaut, sollte man das Ganze auch transparent machen und offen aufklären. Sonst bleibt am Ende der Eindruck hängen, dass sich Parteien ein Stück weit kaufen lassen und sich niemand so richtig drum schert.
Geld kann einfach Demokratie auch gefährden. Natürlich ist Demokratie nicht umsonst zu haben, aber man sollte sich der Risiken einfach bewusst sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Frankreich, da lebt sich's gefährlich, vor allem wenn man jetzt gerade im Wald unterwegs ist, radelt, spazieren geht oder mit dem Surfbrett einfach nur zum Strand runter will, da kann man im Sucher der ein oder anderen Flinte schon mal als Wildschwein oder Reh rüberkommen. 18 Tote gab es 2018 durch Jagdunfälle in Frankreich und wir haben uns gefragt, was ist denn da eigentlich los und ist es bei uns in Deutschland auch so schlimm? Pascal aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut, die Zahlen in Frankreich, war das schon immer so hoch?
Na, es war sogar schon mal schlimmer. 1999, da hat es 39 Tote durch Jagdunfälle gegeben. Danach sind die Zahlen dann nach und nach zurückgegangen. Deshalb sagt das Nationale Büro der Jagd und wilden Fauna auch, die Medien seien, Zitat, hypersensibilisiert, wenn sie das alles kritisieren. Ach,
hypersensibilisiert, dabei sterben doch Menschen. Ganz schön schräge Diskussion, oder?
Ja, es geht auch noch verrückter. Ein Abgeordneter, und zwar sogar einer von der Regierungspartei, der hat sogar getwittert, warum verbieten wir nicht einfach das Mountainbiking während der Jagdsaison?
Ach Gott, wie erklärt man sich diese Schieflage der Diskussion?
Naja, die Jägerlobby ist sehr stark in Frankreich. 1,1 Millionen Jäger gibt es im Vergleich dazu. Ja, hier in Deutschland gibt es mal gerade 384.000 Jagdscheine, die ausgestellt worden sind. Ist also in Frankreich eine große Wählergruppe, vermutet zumindest die Süddeutsche Zeitung, die hat das alles mal zusammengefasst. Und auch Präsident Emmanuel Macron, der gilt als Jagdfreund, hat sogar seinen Geburtstag auf einem bekannten Jagdschloss gefeiert.
Also 18 Tote 2018 in Frankreich. Wie sieht's mit tödlichen Jagdunfällen in Deutschland aus?
Tja, das kommt dann doch drauf an, wen du fragst. Es gibt nämlich keine Statistik namens tödliche Jagdunfälle in Deutschland. Der Deutsche Jagdverband, der wertet gleich mehreres aus. Der nimmt sich Agenturmeldungen, Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu Todesfällen und Zahlen von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Andreas Schneider vom Jagdverband NRW, der sagt,
etwa 0 bis 2 Todesfälle sind pro Jahr sehr wohl zu verzeichnen. Und da muss man ganz klar oben drüber stellen, jeder Unfall ist natürlich einer zu viel. Vom Blitz erschlagen zu werden, ist wahrscheinlicher als bei der Jagd tödlich zu verunfallen.
Das ist seine Sicht auf die Dinge. Sind wir hierzulande also eher sicherer?
Naja, nicht unbedingt. Es gibt eine Initiative für die Abschaffung der Jagd. Die sitzt in Heilbronn und sammelt auch Pressemeldungen. Und die kommen für dieses Jahr schon auf mindestens 8 Todesfälle. Initiativenchef Kurt Eicher schätzt, jährlich gibt es so 30 bis 40 Todesfälle. Der Jagdverband wiederum sagt, dieser Mann führt keine korrekte Statistik.
Jetzt ist dieses Gefährliche bei der Jagd, so stelle ich mir es zumindest vor, die Treibjagd, wo man eben so in den Wald reingeht, beziehungsweise auch in so einer geschlossenen Gruppe, schickt man die Hunde irgendwie vor, dann treibt man das Wild so zusammen. Wie schützt man da Jogger und Spaziergänger vor sowas?
Naja, Andreas Schneider vom Jagdverband NRW sagt, es gibt ganz viele Vorschriften.
Für Spaziergänger selbst werden am Tag der Veranstaltung entsprechende Warnschilder aufgestellt. Und aus Sicherheitsgründen bitten wir, denen auch Folge zu leisten. Die Sicherheit wird mit Sicherheit immer gewährleistet sein.
Da gibt es noch mehr. Die Forstämter zum Beispiel lassen den Wald gegebenenfalls sperren. Die Verkehrsbehörden drosseln die Geschwindigkeit auf den umliegenden Straßen, weil so viel los ist. Und die Jäger tragen Signalkleidung.
Reichen diese Maßnahmen aus?
Naja, das klingt alles gut, sei aber Augenwischerei, sagt eben dieser Kurt Eicher von der Initiative zur Abschaffung der Jagd.
Die Kugel hält ja nicht am Zaun auf, die hört auch nicht am Wald auf. Wenn entsprechender Schuss abgegeben wurde in eine Richtung, in der zum Beispiel auch ein Autofahrer unterwegs sein könnte oder ein Spaziergänger außerhalb von dem Jagdgebiet, ist es durchaus möglich, dass es da eben Opfer gibt, die gar nicht in dem bejagten Areal unterwegs waren.
Hinzu kommen natürlich auch so Fälle wie angeschossene Hirsche, die dann in Panik auf die Fahrbahn laufen und dann vor ein Auto prallen. Ist es dann ein Jagdunfall oder was anderes? Ist wirklich alles schon passiert? Ansonsten steckt natürlich der Teufel oft auch im Detail. Vergangenes Silvester zum Beispiel sind Spaziergänger im bayerischen Perlach mit Kleinkindern übrigens in eine Jagd geraten. Es musste aber wohl vorher nichts abgesperrt werden. Warum? Naja, weil es offiziell keine Treibjagd war. Es waren nämlich nur 4 Treiber unterwegs und deshalb gilt das dann nur als kleinere Gesellschaftsjagd.
Schwierige Lage auf beiden Seiten. Tödliche Jagdunfälle in Frankreich und in Deutschland. Hier gibt es eine Menge Regelungen, aber wir können festhalten, gefährlich ist es trotzdem.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein, was denn jetzt schon wieder los?
Bitte beachten Sie, IC 2159 nach Dresden Hauptbahnhof über Weimar, Naumburg, Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 14.42 Uhr. Wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.
Das war heute Mittag gegen 14 Uhr, jetzt ist es 7:07. Da ist also einiges da drauf gekommen an Verspätung, aber es gibt Geld. Bisher bei mehr als 60 Minuten oder Zugausfall dann maximal die Hälfte des Ticketpreises. Das reicht nicht, sagt heute die EU. Das EU-Parlament hat für höhere Entschädigungen gestimmt. Paul Vorreiter für Deutschlandfunk Nova aus Straßburg. Paul, wie viel Geld soll es denn bald bei Verspätung geben?
Also bei einer Stunde soll es die Hälfte des Ticketpreises sein. Ab einer Stunde bis einschließlich 2 Stunden, da sind es dann 75% des Ticketpreises. Und ab 2 Stunden, also 2 Stunden und 1 Minute, oder bei einem Zugausfall, dann muss eben der gesamte Ticketpreis gezahlt werden. Also hier sind die Ansprüche jetzt nach oben gegangen.
Also deutlich mehr Geld. Warum reichen die bisherigen Entschädigungen der EU nicht aus?
Na, das Europaparlament will ja dafür sorgen, dass die Bahnunternehmen ihre Pünktlichkeit einhalten oder überhaupt erst pünktlich werden. Und da sind natürlich höhere Strafen, so wie sie jetzt hier vorgesehen sind, natürlich ein gutes Druckmittel. Und diejenigen, die heute da auch dafür gestimmt haben, die sehen jedenfalls hier die Verbraucher auch sehr gut gestärkt.
Sind in Straßburg denn noch weitere Änderungen beschlossen worden?
Also ich finde, eine der wichtigsten Änderungen betrifft zum Beispiel die Anschlusszüge. Und zwar ist es in Zukunft so, also wenn du zum Beispiel mit dem Thalyszug aus Brüssel nach Köln fährst und dort zu spät ankommst und deshalb deinen ICE verpasst, der ja quasi von der Deutschen Bahn ist, also von einem anderen Unternehmen, dann kannst du den nächsten ICE-Zug nehmen, auch wenn du kein Flexi-Ticket hast, also so eins, wo es keine Zugbindung gibt. Dann gibt es noch eine andere Änderung, die betrifft Fahrradfahrer. Bisher ist es ja so, dass Radfahrern auch verweigert werden darf, ihr Bike mitzunehmen. In Zukunft soll es pro Zug mindestens 8 Radstellplätze geben. Das ist vor allem dann gut, wenn du mit dem Fernverkehr unterwegs bist, weil Radplätze kennt man ja eher so aus dem Regio, aber aus dem ICE nicht, und das soll jetzt dann eben anders werden. Und die andere Änderung, die es noch gibt, betrifft Menschen mit Behinderungen. Und da findet Evelyn Gebhardt, die SPD-Vizepräsidentin des Europaparlaments, dass das mit einer der besten Abschnitte ist bei diesen Neuregelungen.
Das ist der ganz große Durchbruch, denn wir müssen die Menschen mit Behinderungen bzw. mit eingeschränkter Mobilität dürfen sich verlassen in Zukunft, dass tatsächlich sie mitgenommen werden, dass ihnen Hilfen gegeben werden, und zwar kostenlos, und sollte beschädigt werden, die Gehhilfen oder was sonst noch an Mitteln da sind, dann müssen diese dann auch ersetzt und entschädigt werden.
Also für Menschen mit Behinderungen kostenlose Assistenz. Und bisher ist es ja auch so, dass sie sich immer 48 Stunden vor Fahrtantritt melden müssen, um eben Recht auf so eine Hilfe zu bekommen. Und in Zukunft soll es so sein, dass bei großen Bahnhöfen, also das sind solche, die mehr als 10.000 Passagiere am Tag haben, dass der Anspruch da immer besteht und man sich quasi nicht vorher anmelden muss.
Also auch hier gibt es jetzt mehr Support und mehr Rechte in Zukunft. Über welchen Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Wenn man jetzt auch irgendwie denkt, naja, jetzt bekomme ich für meine Verspätung bald mehr Geld, wann soll das alles kommen?
Ja, also die europäischen Mühlen, die mahlen ja bekanntlich langsam. Also das Ganze muss jetzt noch durch den sogenannten Trilog, das ist so eine Art europäischer Vermittlungsausschuss zwischen Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten. Die werden sich voraussichtlich im nächsten Jahr nochmal über den Text beugen, und dann könnte die Richtlinie im Jahr darauf, also dann ab 2020, in Kraft treten. Also ein bisschen Zeit ist noch.
Kommt der Zug nicht oder ist er verspätet, dann soll es mehr Geld geben, so will es das EU-Parlament und hat heute dafür abgestimmt. Der komplette Ticketpreis soll zurückerstattet werden, wenn der Zug nach 2 Stunden immer noch nicht da ist oder Verspätung hat. Das hat uns Paul Vorreiter aus Straßburg, unser Korrespondent, erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Willkommen zu Danny DeVito. Dieser Herr ist ja vieles. Der ist klein, der ist skurril, der ist auch schon 73. Ein bisschen kann man sagen, Anti-Stil-Ikone, Halbglatze, wirres Haar, schwarze Brille. Am bekanntesten wohl seine Rolle als Zwillingsbruder, eine Figur, die von Arnold Schwarzenegger gespielt wurde, dann auch in Twins. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber an der New Yorker Uni wird dieser Mann verehrt. Mit einem verborgenen Heiligenschein. Pascal, wo jetzt?
Das ist genauer gesagt an der State University New York in Purchase.
Ist geheim oder war es? Wer hat das Ding gefunden?
Ja, das ist ein Twitter-User namens Evan, @SlackerDuke nennt er sich auf Twitter. Und er ist im zweiten Uni-Jahr in Purchase und dieser Evan hatte eben immer schon Gerüchte gehört über diesen komischen Schrein und hat er sich wohl irgendwann gedacht, schnappt Shorty, hat rumgefragt bei seinen Kumpels, bis ihn Freunde dann tatsächlich zu diesem Raum führten. Ja, in einer Herrentoilette, da greift man dann hinter den Papierhandtuchspender und öffnet eine Tür.
Alles dokumentiert auf Twitter. Und wie sieht's aus? Gold, Diamanten, Samtvorhänge?
Nee, das war eher demütig und schlicht gehalten, sage ich mal. Eine kleine Kammer, graue Betonwände, Fotos von Danny DeVito an der Wand, eine Mini-Bibel und ein Furzkissen.
Das sind die Danny DeVito Devotionalen. Devotionalen. Danny Devotionalen. Oder was?
Also Evan hat das alles auf Twitter rausgehauen. Kannst du dir da angucken. Mittlerweile 500.000 Mal geliked dort. Und ein Plakat im Raum verkündet ja, Danny DeVito, der sei Patron der Müllmänner, hinterlasst bitte eure Opfergaben. Naja, und jetzt sieht das eben noch mehr so aus wie am Set von Mars Attacks. Sehr viele Bierflaschen.
Ein geheimer Schrein für Danny DeVito hinter einer Herrentoilette mit Mini-Bibel, Furzkissen und Heiligenbildern von Danny. Warum nicht?
Deutschlandfunk Nova. Update.
So. Es gibt ein Dokument, das ist 585 Seiten dick, so dick wie ein gutes Buch, nur leider liest man es in Großbritannien nicht so gerne. Der Entwurf zum Austrittsabkommen, auf den sich die EU und Großbritannien geeinigt haben. Die britische Premierministerin Theresa May hat es heute im britischen Parlament vorgestellt. Einige Minister haben schon ihre Konsequenzen gezogen und sind zurückgetreten. Gegen 6:30 heute Abend ist sie dann vor die Presse getreten und hat diesen Deal nochmal verteidigt.
This is a Brexit that delivers on the priorities of the British people.
Dieses Abkommen liefert also gut ab für die Briten. Friedbert Meurers, unser Korrespondent dort. Gibt es neben Theresa May eigentlich noch irgendjemand, der das richtig gut findet, was man sich da überlegt hat?
Also heute hat man die mit der Lupe suchen müssen. Als im Unterhaus debattiert wurde, erst hat hier Theresa May geredet, ihren Vertrag verteidigt. Da fand sich eigentlich niemand, der dem beipflichten wollte. Ein Verriss folgte auf dem anderen. Ich habe den Eindruck, diejenigen, die damit leben können, aber bestenfalls leben können, toll findet es wirklich keiner. Die haben sich heute einfach nicht nach vorne getraut. Die erste Reihe im Kabinett, die hinter May saß, die guckten aus der Wäsche wie bei einer Beerdigung, so finster, traurig. Keiner wollte May so richtig zur Seite springen.
Es ist noch nicht so wahnsinnig viel von diesem Deal an die Öffentlichkeit gekommen. Vielleicht können wir inhaltlich mal drauf schauen. Was ist die Hauptkritik daran?
Die Hauptkritik, denke ich, sind zwei Punkte. Einmal der berühmte Nordirland-Punkt, dass notfalls Nordirland sozusagen ein Sondergebiet werden soll, das faktisch doch noch zum Binnenmarkt gehört, während Großbritannien dann nicht mehr dazugehört. Dann würde es Kontrollen, Checks, Gesundheitskontrollen oder was auch immer geben zwischen Nordirland und Großbritannien. Da wird gesagt, Verrat kann ja gar nicht sein. Das Zweite ist, dass bei einem bestimmten Mechanismus Großbritannien in der Zollunion bleibt und nicht aus der Zollunion herauskommt, ohne dass die EU zustimmt. Und deswegen, das beides zusammengenommen, hat Jacob Rees-Mogg, der Wortführer der Brexiteers, dazu veranlasst, das im Bausch und Bogen folgendermaßen zu verreißen.
Well, what has been achieved today is not Brexit. But what we need is a leader who will say to the European Union, it is impossible to divide up the United Kingdom. That the problem is that the negotiations have given away on all the key points.
Also er will einen neuen Premierminister haben, deswegen hat er einen Antrag auf Misstrauensvotum gestellt. Wahrscheinlich wird es das geben, wahrscheinlich am Dienstag Misstrauensvotum gegen Theresa May.
Da müssen 48 Abgeordnete dafür sein oder wie verhält sich da nochmal bei diesem Misstrauensvotum?
Genau, es gibt dieses Quorum von 48. Die müssen den Antrag stellen, müssen zusammenkommen. Keiner weiß so genau, sind die 48 schon da? Wird aber wohl jetzt zu schaffen sein. Da gibt es eine Abstimmung in der Fraktion. Mhm. Wer da die Mehrheit bekommt, hat gewonnen.
Aber Theresa May bleibt bei ihrer Linie. Sie sagt, es gibt jetzt zu dem, was wir da ausgehandelt haben, keine Alternative, ja?
Sie sagt, es gibt zwei Alternativen, nämlich einmal überhaupt keinen Brexit, über ein zweites Referendum, Warnung an die Brexiteers. Zweite Alternative, No Deal. Wir gehen ohne einen Vertrag aus der EU raus mit allen negativen Konsequenzen für die Wirtschaft. Das sind die beiden Alternativen, will sagen. Sie sagt, es gibt keine Alternative. Und sie hat gesagt, sie tut das, was von dem sie meint, es ist im nationalen Interesse.
Mr. Speaker, the Brexit talks are about acting in the national interest. And that means making what I believe to be the right choices, not the easy ones.
Das versucht sie jetzt immer wieder einzuhämmern, hat sie auch vorhin in der Pressekonferenz gemacht. Das ist der einzige Weg. Gefällt nicht allen, mir auch nicht 100%, aber nur so kann es gehen.
Ja, mal gucken, wie viel sie da noch bei der Stange hält oder ob da der eine nach dem anderen jetzt da rausgeht und mal sehen, ob es auch ein Misstrauensvotum gegen sie dann gibt. Nicht mal mehr 5 Monate bleiben, dann wird Großbritannien aus der EU austreten. Die neuesten Entwicklungen in Sachen Brexit hat unser Korrespondent Friedbert Meurer für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir wollen, dass ihr gut einschlaft. Nicht jetzt, aber irgendwann, heute Abend. Und deshalb versuchen wir, die richtige Einschlafmusik rauszusuchen. Vielleicht ist hier Feine Sahne Fischfilet. Oder vielleicht doch besser Ariana Grande. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Oder doch lieber eine Spur langsamer. Meadowlark mit Appetite. Christine, welcher Song würde sich bei dir anbieten? Welchen würdest du nehmen, empfehlen?
Also ich würde die Nummer 3 nehmen,
okay.
Das langsamste.
Die ruhige Nummer. Christine Blume ist Schlafforscherin an der Uni Salzburg und sie hat sich für uns mal eine Umfrage von britischen Forschern angeschaut. Und die wollten wissen, mit welcher Musik schlafen Leute überhaupt ein? Viele haben zum Beispiel Bach oder Coldplay genannt. Das überrascht nicht wirklich, oder?
Na, also überrascht mich jetzt eigentlich nicht. Prinzipiell denke ich auch, dass ruhigere Musik uns eher beim Einschlafen unterstützen sollte als aufgeregte Musik. Wobei, was dann auch immer im Einzelfall eben aufgeregt ist. Wir als Psychologen würden wahrscheinlich auch eher denken, dass so neutrale bis leicht positive Musik oder die wir eben neutral bis leicht positiv wahrnehmen, dass die uns beim Einschlafen hilft. Und in der Psychologie vergleicht man sowas manchmal mit Vanilleeis. Also so weder besonders spektakulär, aber grundlegend schon irgendwie gut.
Ja, da sagen jetzt 3%, sie nehmen Stracciatella-Eis, nämlich Metal, schön mit Splittern drin. Kannst du das nachvollziehen?
Also persönlich eher nicht so. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich eine eher klassische musikalische Ausbildung genossen habe. Mhm. Aber so divers wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist eben auch der Musikgeschmack. Das haben die Forscher in der Studie auch gefunden. Und grundsätzlich haben sie ja auch gefunden, dass es eher relevant zu sein scheint, was wir gewohnt sind zu hören und vielleicht auch welche Erinnerungen und Emotionen wir damit verknüpfen.
Spielt es eigentlich eine Rolle, ob ich die Musik dann über Lautsprecher höre oder ganz nah vielleicht über In-Ear-Kopfhörer?
Also ich glaube, dass prinzipiell das für die Wirkung keinen Unterschied machen sollte. Wenn ich aber die Musik benutze, um andere Geräusche zu überdecken, dann ist ganz klar, dann haben die In-Ear-Kopfhörer wahrscheinlich einen Vorteil. Andererseits empfinden wir die wahrscheinlich auch irgendwann als unangenehm, spätestens dann, wenn wir uns auf die Seite drehen.
Die Umfrage hat ja auch ergeben, dass nicht selten Menschen mit Musik einschlafen. Das machen anscheinend viele, brauchen das, um zu entspannen. Andere hingegen, die regen sich aber auch schon auf, wenn der Partner im Bett einfach laut atmet. Wie kann es so unterschiedliche Typen beim Einschlafen geben?
Also auch da gilt natürlich, wir sind halt einfach ganz unterschiedlich, individuell verschieden. Und Geräusch ist ja auch nicht gleich Geräusch. Also bei der Musik ist ganz klar, da kann ich selbst wählen, die kann ich an meine Bedürfnisse anpassen, an meine momentane Stimmung und ganz wichtig, ich kann sie jederzeit ausschalten. Das heißt, ich habe da maximale Kontrolle. Über die Atemgeräusche meines Partners habe ich eher wenig Kontrolle. Die sind halt da. Und deshalb nerven sie manchmal.
Ob jetzt mit Musik, Atemgeräusch oder eben ohne, liegen eigentlich die Ursachen in der Kindheit, warum jemand hellhöriger beim Schlaf ist oder nicht?
Gute Frage und ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also da gibt es keine mir bekannte Forschung dazu. Ich würde jetzt allerdings nicht unbedingt auf die Kindheit spekulieren.
Viele sagen ja auch, hat mit Gewohnheit zu tun, ne? Wie man einschläft. Genau. Und was würdest du sagen, wie wichtig sind da Rituale beim Einschlafen?
Rituale sind super wichtig beim Einschlafen und dazu zählt nicht nur die Musik oder vielleicht für den anderen eine Tasse warme Milch, sondern die allermeisten von uns haben eine Art Ritual, um dem Körper zu signalisieren, es ist Zeit, den Tag zu beenden und sich auf die Nacht einzustellen. Dazu gehört auch Zähneputzen, vielleicht ein warmes Bad und dass man den Mitmenschen eine gute Nacht wünscht. Nur eines sagen wir als Schlafforscher immer, sollte nicht zu diesem Ritual gehören und das sind Smartphones, Tablets oder Laptops, weil deren bläuliches Licht uns wach macht.
Sagt die Schlafforscherin Christine Blume. Da haben wir wieder was gelernt. Welche Musik zum Schlafen? Das wollten britische Forscher wissen. Am beliebtesten war Klassik, danach Rock und Pop. Aber immerhin 3% sagten, ich höre Metal zum Einschlafen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.